Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2014. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Emilio Galli-Zugaro.
Schönen guten Morgen allerseits. Wir werden wie üblich erst die Ausführungen von Herrn Diekmann haben und dann von Herrn Wemmer und dann kommen wir zu der Frage- und Antwortrunde. Herr Diekmann.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein wunderschöner Tag in München wieder. Ist eigentlich fast zu jedem Quartalsergebnis. Auch wunderschön Freitag. Wir sind alle vom Urlaub, also alle in guter Laune und wir haben sehr, sehr schöne Halbjahresergebnisse, die gefüttert sind durch das zweite Quartal, das hier Herr Wemmer dann führen wird. Ich selber werde ein bisschen den Rahmen mal geben. Wie sehen wir die globale Wirtschaft? Und da geht es um Themen wie Wirtschaftswachstum, Europawahl, Zinspolitik und andere Themen. Vor dem Hintergrund werde ich dann einen Überblick über die Geschäftsentwicklung der Allianz-Gruppe im ersten Halbjahr 2014 geben und erläutere dann einige Aktivitäten, mit denen wir unser Geschäft weiter stärken wollen. In der Öffentlichkeit wurde in den vergangenen Wochen das Thema Infrastrukturinvestitionen intensiv diskutiert. Hier werde ich unsere Position vorstellen, bevor ich dann abschließend zum Ausblick auf das Gesamtjahr 2014 komme. Lassen Sie mich zunächst zur Entwicklung der Weltwirtschaft kommen. Nach einem eher enttäuschenden Jahresbeginn aufgrund des harten Winters in den USA hat sich im zweiten Quartal die US-Konjunktur erholt und die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft gewann etwas an Fahrt. Eine Ausnahme bildete unter anderem Japan, wo eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die Konjunktur bremste. Dieser Effekt sollte aber in der zweiten Jahreshälfte nachlassen. Auch die Wirtschaft in einigen größeren Schwellenländern entwickelte sich recht verhalten, was teilweise auf Strukturprobleme, aber auch auf politische Krisen zurückzuführen ist. Die allgemeine Stimmung der Weltwirtschaft hellte sich in den vergangenen Wochen und Monaten etwas auf. Mit der optimistischeren Beurteilung der Auftragseingänge im globalen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und dem Anstieg des Produktionsindex in China im Frühsommer gab es erste Hinweise, dass das Wachstum der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten weiter Tritt fassen wird. Das stimmt zwar einerseits zuversichtlich, doch die Weltwirtschaft befindet sich unverändert in keiner robusten Verfassung. Geopolitische Spannungen, und ich glaube, man muss das heute noch deutlicher nennen, militärische Eskalationen, zum Beispiel in der Ukraine oder im Irak und im sonstigen Vorderen Orient, führen neben den oft dramatischen persönlichen Schicksalen in den betroffenen Gebieten zu einer anhaltenden globalen Unsicherheit und gefährden damit den weiteren Aufschwung. Das gilt natürlich auch für die Sanktionsthemen in puncto Russland. In den USA dagegen bleiben die Vorzeichen für ein solides Wachstum in den kommenden Quartalen grundsätzlich positiv. Fraglich bleibt aber, wie gut der US-Notenbank der graduelle Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gelingen wird. Sie wird ihr Wertpapierkaufprogramm wahrscheinlich im Herbst beenden und in den Fokus der Finanzmärkte dürften dann zunehmend Zeitpunkt und Umfang erster Korrekturen beim Leitzins rücken. Die Finanzmärkte könnten sehr sensitiv auf entsprechende Ankündigungen der Geldpolitik reagieren. In Europa müssen sich die Staaten unverändert um die Konsolidierung ihrer Haushalte bemühen, während die Wirtschaft zugleich nur verhalten wächst. Auch 6 Jahre nach dem Ausbruch der Finanz- und Staatsschuldenkrise ringen die Staaten um den richtigen Weg, ihre Schulden abzubauen und zugleich Wachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig nimmt der Anteil Europas skeptischer Stimmen zu. Die Zustimmung zu potenziellen Konsolidierungsmaßnahmen wird geringer, auch weil die Ergebnisse der Politik nicht ausreichend greifbar werden. Die Finanzmärkte hatten im Vorfeld der Europawahl Ende Mai ein deutliches Erstarken der europaskeptischen Stimmen erwartet. Nach der Wahl reagierten sie dann zunächst mit Erleichterung. Das Ergebnis wurde als Schritt zur Normalisierung nach turbulenten Jahren interpretiert. Es ist auch wirklich keine Überraschung, dass es nach jahrelanger Rezession und hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen Staaten Europas zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse im Europaparlament gekommen ist. Positiv bleibt, dass die proeuropäischen Parteien mit einer Mehrheit von rund 70% unverändert ausreichend Gestaltungsspielraum haben, den Binnenmarkt zu stärken. Politik muss sich nun aber daran messen lassen, das Wirtschaftswachstum auf tragfähige Fundamente zu stellen, die Strukturreformen in den Mitgliedsländern zu unterstützen und Wettbewerbsthemen wie Energiekosten zu verbessern, um den Erfolg Europas und des Euros langfristig zu sichern. Ob die anhaltend niedrigen Zinsen hierzu einen effektiven Beitrag leisten, bleibt aus meiner Sicht zweifelhaft. Sie dienten zunächst dazu, den Staaten Zeit zu verschaffen, notwendige Maßnahmen zum Schuldenabbau einzuleiten. Auch 2014, das sechste Jahr in Folge, verharren die Staatsschuldenquoten auf zu hohem Niveau. Fortschritte sind zwar erkennbar, aber angesichts der alternden Gesellschaft bislang nicht nachhaltig und sicherlich nicht ausreichend. Auch auf der Investitionsseite haben die Zinsimpulse bislang nicht wirklich gefruchtet. Während die niedrigen Zinsen gesamtwirtschaftlich also wenig Nutzen stiften, sind die Kosten signifikant. Die Bürger leisten ihren Solidarzuschlag über ihre niedrigen Sparbeiträge. Und gerade vor dem Hintergrund einer längeren Lebenszeit stehen Sparer vor dem Dilemma, dass traditionelle Sparen angesichts der niedrigen Zinsen unattraktiv scheint. Damit wird der Nutzen in Form geringerer Zinsen für Schulden verstaatlicht, Kosten und Risiko dagegen privatisiert. Zudem drohen die niedrigen Zinsen mittelfristig zur Entstehung weiterer Finanzmarktrisiken beizutragen. Investoren müssen das aktuelle Zinsumfeld als Signal werten, nur bei riskanteren Anlagen befriedigende Erträge erwirtschaften zu können. Übertriebene Risikobereitschaft ist aber ein Nährboden für Ungleichgewichte an den Märkten. Und tatsächlich sehen wir einzelne Anlageklassen bereits als teuer an. Unter anderem gehören hier deutsche Staatsanleihen dazu. Vor diesem allgemeinen Hintergrund taten sich die Aktienmärkte im ersten Halbjahr nicht leicht. Der Index der Versicherungstitel, der Stoxx Insurance 600, trat auf der Stelle und lief damit schlechter als der breite Markt. Und auch der DAX legte im ersten Halbjahr nur knapp 3% zu. Die Entwicklung in den ersten 6 Monaten haben auch die Allianz-Aktie belastet. Als Ursache hierfür ist zunächst die Zinspolitik der EZB zu nennen, aber auch die immer noch offenen Fragen zu den regulatorischen Anforderungen an unser Kapitalmanagement. Zudem belasteten Nachrichten über unsere Asset-Management-Tochter Finco die Kursentwicklung. Mit einem Kurs je Aktie von 121,70 Euro per Ende Juni lag die Gesamtperformance unter Berücksichtigung der Dividende bei minus 2,6%. Unverändert zuversichtlich beurteilen allerdings die Analysten die Allianz. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 145 Euro schätzen 75% die Allianz-Aktie als Kaufgelegenheit. 25% empfehlen sie zu halten. Lassen Sie mich nun zum Überblick zur Situation der Allianz kommen. Die Kennzahlen des ersten Halbjahres 2014, ich hatte das eingangs gesagt, sind gut und belegen, dass die Allianz weiter auf Kurs bleibt. Mit 63,4 Milliarden Euro haben wir den höchsten Halbjahresgesamtumsatz in der Geschichte der Allianz erzielt. Der Anstieg um knapp 8% kommt vor allem aus dem Lebensversicherungsgeschäft. Hier legten die Prämieneinnahmen um fast 18% auf über 34 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis stieg um 6,4% auf 5,5 Milliarden Euro. Dabei glich der Anstieg der Ergebnisse in der Schaden- und Unfallversicherung und in der Lebens- und Krankenversicherung den erwarteten, und ich unterstreiche, den erwarteten Rückgang im Asset Management mehr als aus. Der Halbjahresüberschuss nach Anteilen Dritter legte um 3% auf 3,4 Milliarden Euro zu. Und mit einer Solvabilitätsquote von 185% bleibt die Allianz unverändert kapitalstark. Im Sachversicherungsgeschäft stiegen die Prämieneinnahmen auf mehr als 26 Milliarden Euro, ein Plus von 0,4%. Dieser zunächst etwas geringe aussehende Anstieg ist vor allem auf negative Wechselkurseffekte zurückzuführen. Alle maßgeblichen Währungen notierten im Vergleich zum Euro leichter, allen voran der australische Dollar, aber auch der US-Dollar, der brasilianische Real und die türkische Lira. Bereinigt um diese Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte liegt das Wachstum bei 2,2% im ersten Halbjahr und war vor allem volumengetrieben. Die gute Entwicklung des Sachversicherungsgeschäfts zeigt sich auch im Ergebnis. Mit 2,8 Milliarden Euro hat das Segment rund die Hälfte zum operativen Ergebnis der Gruppe beigetragen. Eine gesunkene Kostenquote und ein geringerer Einfluss von Naturkatastrophen waren die maßgeblichen Treiber. Auf Länderebene sehen sich unsere Gesellschaften in Brasilien, Russland und den USA mit Herausforderungen konfrontiert. In Brasilien befinden wir uns mitten in der Umstellung auf ein Gruppen-IT-System. In Russland reagieren wir auf aktuelle Marktentwicklungen, indem wir unser Privatgeschäft in den Regionen teilweise zurückfahren. Und in den USA entwickelt das Management Pläne, um operative Verbesserungen schneller umzusetzen. Neben dem Sachgeschäft entwickelte sich auch das Lebensversicherungsgeschäft sehr positiv. Der Anstieg der Beitragseinnahmen von rund 18% auf mehr als 34 Milliarden Euro beruht vor allem auf einer starken Entwicklung in Deutschland, in Italien und in den USA. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 stiegen die Beitragseinnahmen bei unserer US-Tochter von 3,4 Milliarden Euro auf 5,9 Milliarden Euro und in Deutschland von 8,1 Milliarden auf 9,4 Milliarden Euro. Mit rund 30.000 verkauften Policen trug in Deutschland unser neues Lebensversicherungsprodukt Perspektive zu dieser Entwicklung bei. Die höheren Renditechancen kombiniert mit Garantien bieten unseren Kunden eine attraktive Möglichkeit, für ihr Alter vorzusorgen. Das häufig prognostizierte Ende der Lebensversicherung sehen wir nicht, im Gegenteil. Unsere Zahlen verdeutlichen die große Nachfrage in puncto Lebensversicherung für die Altersvorsorge. Die Initiative der Bundesregierung zur Reform der Lebensversicherung in Deutschland haben wir vor diesem Hintergrund begrüßt. Die kontrovers geführte Diskussion um das Lebensversicherungsreformgesetz zeigt, wie vermeintlich kleine Änderungen im Gesetz große technische Auswirkungen haben können und auch wie schwierig solche Änderungen zu vermitteln sind. Lassen Sie mich an dieser Stelle deutlich sagen, durch dieses Gesetz werden die Leistungen an die Gemeinschaft aller Kunden nachhaltig gestärkt. Und wenn man zu den Rechtsfolgen im Einzelnen aus der Allianz-Sicht kommt, dann können wir sagen, dass die Allianz von der Ausschüttungssperre nicht betroffen ist, weil die Kunden der Allianz Leben von der Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Muttergesellschaft Allianz und zudem von der sehr guten Kapitalstärke und den Reserven der Allianz Leben profitieren. Zudem weist die Allianz Leben seit langem ihre Verwaltungskosten und Abschlusskosten bei jedem Neuvertrag aus und erfüllt damit bereits eine der zentralen Neuerungen dieses Gesetzes. Diese Kosten wirken sich mit rund 1% auf die Rendite einer Privatrente aus und liegen damit deutlich unter dem Marktdurchschnitt. Unsere Kunden profitieren dabei neben unserer anhaltenden Kostendisziplin auch von unserer Investmentkompetenz und diese Kombination plus unserer exzellenten Ratings befördert natürlich das Neugeschäft. Gleichlaufend zu den höheren Beitragseinnahmen des Segments Leben und Krankenversicherung stieg auch das operative Ergebnis im ersten Halbjahr um mehr als 20%. Es betrug 1,9 Milliarden nach 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal erzielte das Geschäftssegment Leben Kranken zudem das höchste operative Ergebnis in der Geschichte der Allianz. Erfreulicherweise wird dieses Ergebnis von der Leistung aller Lebenstochtergesellschaften der Allianz-Gruppe getragen. Im Segment Asset Management stieg das verwaltete Vermögen für Dritte auf 1,4 Billionen Euro. Das operative Ergebnis liegt mit gut 1,3 Milliarden Euro im Rahmen unserer Erwartungen. Bei PIMCO hat sich das gesamte verwaltete Vermögen im ersten Halbjahr um 48 Milliarden erhöht. Das verwaltete Vermögen für Dritte stieg im ersten Halbjahr um 21 Milliarden Euro auf 1,13 Billionen Euro und sehr positiv 89% der Assets an der Management liefen auf 3-Jahres-Sicht erfolgreicher als ihre Benchmark. Unser zweiter Asset Manager, Allianz Global Investors, verzeichnet im ersten Halbjahr Nettomittelzuflüsse von Dritten von 5,1 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal wurden mit 3,2 Milliarden Euro sogar die höchsten je in einem Quartal erreichten Zuflüsse erzielt. Wenn man jetzt die Gruppenergebnisse insgesamt wertet, dann kann man, glaube ich, mit guter Berechtigung von einem sehr erfolgreichen ersten Halbjahr 2014 sprechen. Ich werde jetzt im Folgenden an einigen Beispielen zeigen, wie wir auf das aktuelle Umfeld reagieren und damit sicherstellen, dass wir auch künftig erfolgreich bleiben. Folgende vier Punkte würde ich ansprechen. Das ist zunächst das Thema Zukäufe, dann das Thema organisches Wachstum, dann der Ausbau der Markenbekanntheit und ein Personalthema Frauen in Führungspositionen. Wie Sie wissen, verfolgt die Allianz mit ihren Zukäufen eine vorsichtige Politik. Neben Vertriebsaktivitäten in Wachstumsmärkten wollen wir uns vor allem im Bereich Sachversicherungen verstärken. Hier wollen wir sicherstellen, dass wir übernommene Unternehmen erfolgreich in unsere bestehenden Einheiten integrieren können und unsere Akquisitionen auch schnell einen Gewinnbeitrag leisten. Mit dem Erwerb eines Teils des Sachversicherungsgeschäfts von Unipolizei in Italien ist uns dies im ersten Halbjahr gelungen. Nachdem Unipolizei aufgrund einer Fusion einen Teil ihres Geschäfts veräußern musste, wurde eine Lösung gefunden, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Mitte März unterzeichnete die Allianz einen Vertrag, mit dem die Allianz in einem ersten Schritt bis zu 729 Agenturen von Unipol übernehmen konnte. Etwa die Hälfte dieser Agenturen stammen aus dem volkswirtschaftlich stärker entwickelten Norditalien, während die Agenturdichte Richtung Süditalien immer weiter abnimmt. Insgesamt haben sich inzwischen von diesen 729 725 Agenturen für einen Übergang zur Allianz entschlossen. Damit haben wir uns in Italien deutlich verstärkt und der große Zuspruch der Agenturen ist Beleg für die Attraktivität unseres Geschäftsmodells und unserer Geschäftssituation in Italien. In den kommenden Monaten werden nun Sachversicherungsportfolien mit einem Prämienvolumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro an die Allianz übertragen. Wie wir ja schon ein paar Mal erläutert haben, bietet die Allianz in Italien ein modulares Produktportfolio an, das für Kunden über verschiedene digitale Kanäle, aber auch über unsere digitale Agentur zugänglich ist. Das 2013 erfolgreich getestete digitale Agenturkonzept wird bis 2015 schrittweise in mehr als 2000 Agenturen eingeführt. Auch und gerade dieses Agenturformat hat die neu hinzugekommenen Agenturen überzeugt, weil sie damit Teil einer überzeugenden, innovativen Vertriebsstrategie werden. Aber nicht nur in Italien tut sich etwas. Im Januar haben wir die Allianz B2B2C-Aktivitäten in einer neuen Global Line unter der Marke Allianz Worldwide Partners zusammengefasst. In dieser neuen Einheit sind alle unsere Geschäftseinheiten gebündelt, die keine einzelnen Privatkunden als Kunden ansprechen, sondern diese über andere Unternehmen gewinnen. Hierzu gehören unsere Einheiten Global Automotive, Allianz Global Assistance, Allianz Worldwide Care und das internationale Krankenversicherungsgeschäft der Allianz in Frankreich. Die Konzentration der Einheiten auf das B2B2C-Geschäft bietet dabei nicht nur offensichtliche Synergien durch die Nutzung einer gemeinsamen IT-Plattform, durch die internationale Ausrichtung des Geschäfts mit einem hohen Anteil digitalisierter Prozesse und Anwendungen sehen wir Allianz Worldwide Partners auch als Innovationstreiber der Gruppe. Hier werden Lösungen für zwei Trends entwickelt, die sich ständig beschleunigen. Die zunehmende Verquickung von Versicherungen mit Serviceleistungen und die Nachfrage nach digitalen Produkten. Die bisherigen zweistelligen Wachstumsraten der einzelnen Geschäftseinheiten sollen nun in gemeinsamer Aufstellung fortgeschrieben werden. Für das Jahr 2015 erwarten wir Prämieneinnahmen von rund 7,5 Milliarden Euro. Das entspricht im Zeitraum 2013 bis 2015 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 12%. Zugleich treiben wir unser organisches Wachstum mit neuen Produkten und weiteren Kooperationen voran. So haben wir mit der Deutschen Telekom im Juni vereinbart, künftig gemeinsam digitale Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Im Bereich Connected Home sollen zum Beispiel Sensoren bei einem Defekt wie einem Rohrbruch nicht nur automatisch den Eigentümer, sondern auch die Allianz alarmieren. Unsere Servicezentrale wertet die Meldung aus und organisiert die passende Maßnahme. Derzeit läuft die Pilotphase, in der das Produkt in ausgewählten Telekom-Shops sowie über eine Anzahl von ausgewählten Allianz-Vertretern verkauft wird. Auf der Arbeitsagenda mit der Deutschen Telekom stehen außerdem die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit ganz oben. Aufgrund der steigenden Gefahren aus dem Netz und der zunehmenden Digitalisierung von Unternehmen ist bei unseren Geschäftskunden der Bedarf an Sicherheitslösungen so hoch wie noch nie. Allianz und Deutsche Telekom werden im Rahmen ihrer Partnerschaft integrierte Lösungen für Schadenprävention, Netzwerksicherheit, Risikomanagement und Assistenzleistungen entwickeln. Damit werden den Geschäftskunden erstmals ganzheitliche Lösungen im Bereich Cyber Security angeboten. Im Bereich Global Automotive haben Allianz und der Autohersteller Ford Ende April einen Vertrag zur engen Kooperation auf dem deutschen Markt unterschrieben. Im Oktober plant Ford, seinen Kunden integrierte und passgenaue Versicherungslösungen der Allianz anzubieten, die unter dem Namen Ford Autoversicherung vertrieben werden. Bereits Ende 2013 hatten wir unsere Kooperation intensiviert und eine langfristig angelegte Zusammenarbeit im Bereich der Mobilität auf europäischer Ebene vereinbart. Dabei geht es darum, gemeinsam ganzheitliche Mobilitätskonzepte zu entwickeln und diese dann über die Ford-Handelsorganisation den Ford-Kunden anzubieten. Zudem wird unser Allianz-Zentrum für Technik gemeinsam mit Ford Themen wie vernetztes Fahren, Fahrerassistenzsysteme oder Elektromobilität untersuchen. Ziel dieser technischen Kooperation ist es, die Sicherheit der Fahrzeuge für die Kunden zu verbessern und den Versicherungsschutz zu optimieren. Wie Sie wissen, haben wir im ersten Halbjahr auch weiter in die Bekanntheit der Marke Allianz investiert. Nachdem wir zunächst unsere Kooperation mit dem FC Bayern erweitert haben und uns damit auch die Namensrechte für die Allianz Arena bis 2041 sichern konnten, haben wir im Juni nun auch eine Vereinbarung mit dem österreichischen Fußballverein Rapid Wien geschlossen. Das neue Stadion des Vereins soll 2016 fertiggestellt werden und die Namensrechte an diesem neuen Stadion haben wir uns für zunächst 10 Jahre gesichert. Neben unserer Marke und unseren Wachstumsinitiativen ist für unseren zukünftigen Erfolg natürlich wesentlich, dass wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können und sie auch halten. Hierzu gehört auch die gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen. In den vergangenen Jahren haben wir auch hier gute Fortschritte erzielt. Inzwischen ist der Anteil der weiblichen Führungskräfte in Deutschland auf über 28% gestiegen. Und damit befindet sich die im Rahmen der freiwilligen DAX 30 Selbstverpflichtung von uns gesetzte Zielmarke von 30% in Reichweite. Lass mich nun, wie eingangs angekündigt, zum Thema Infrastruktur kommen. Sie alle wissen, dass die niedrigen Zinsen es schwer machen, attraktive Anlagemöglichkeiten zu finden. Vor allem für private Anleger und Sparer ist es fast unmöglich, bei dem historisch niedrigen Zinsniveau noch einen auskömmlichen Ertrag zu erzielen, ohne sich auf ungewollte Risiken einzulassen. Diese Situation betrifft auch institutionelle Anleger wie die Allianz, die das Geld ihrer Versicherungskunden anlegt und damit einen Beitrag zur Alterssicherung von Millionen Kunden leistet. Wir sehen bereits bei einigen Anlageklassen, wie zum Beispiel den deutschen Staatsanleihen, ich hatte es anfangs bemerkt, aber auch bei Wohnimmobilien in bestimmten bevorzugten Wohngegenden deutlich gestiegene Preise. Hier droht eine Blasenbildung und diese Preisblasen gilt es zu vermeiden, wenn wir nicht in einigen Jahren die nächsten Probleme bearbeiten werden müssen. Reale Anlageklassen, hierzu gehören Aktien, Gewerbe- und Büroimmobilien sowie Investitionen in erneuerbare Energien und in Infrastruktur bieten hierbei richtige Auswahl Vorteile. Verschiedene Studien belegen, dass die Investitionen der Industrieländer seit mehr als 3 Jahrzehnten nicht ausreichen, um die Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten. Damit Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien, aber auch digitale Netze den Anforderungen entsprechen und der derzeit herrschende Investitionsstau behoben wird, sind in den kommenden Jahrzehnten weltweit rund 50 Billionen US-Dollar nötig. In der EU und den USA sind die Infrastrukturinvestitionen aus der öffentlichen Hand dagegen auf 1,25% des Bruttosozialproduktes geschrumpft. Zum Erhalt und zum Ausbau werden aber 3-4% benötigt. Angesichts der hohen Staatsschuldenquoten werden die Industrieländer ihre Investitionen in Infrastrukturen in den kommenden Jahren kaum erhöhen können. Sie werden sich vielmehr auf den Schuldenabbau und die Sanierung der Haushalte konzentrieren, um die Abgabenlast ihrer Bürger nicht weiter ansteigen zu lassen. Angesichts alternder Gesellschaften ist hier auch langfristig keine Entwarnung zu erwarten. Während also die Belastungen für die Staatshaushalte unverändert hoch bleiben, steigt zugleich die Notwendigkeit einer umfassenden Erneuerung der Infrastruktur. Wenn die öffentlichen Haushalte in Zukunft als Kapitalgeber teilweise ausfallen, werden private Investoren benötigt, um die Investitionslücke zu schließen. Entsprechend hat sich auch bereits die Politik geäußert. In der aktuellen Diskussion um die weitere Finanzierung der Infrastruktur werden institutionelle Investoren wie Versicherungen regelmäßig als potenzielle große Kapitalgeber genannt. Die Allianz hat sich sowohl auf der Eigenkapital- wie auf der Fremdkapitalseite mit unseren Infrastrukturteams professionell aufgestellt. Als Beispiel nenne ich unsere Investments in europäische Gaspipelines, aber auch unsere Finanzierung von Autobahnen, zum Beispiel in Frankreich oder Schottland. Aufgrund unseres auf Langfristigkeit angelegten Geschäftsmodells bilden die Allianz als Kapitalgeber auf der einen Seite und Infrastruktur als Investitionsobjekt auf der anderen Seite eine gute Kombination. Infrastrukturinvestments bieten grundsätzlich eine risikoangemessene, attraktive Rendite, da sie zudem auf einen langen Anlagezeitraum ausgelegt sind, helfen sie die Dauer von Versicherungsanlagen an die Dauer unserer Verbindlichkeiten anzupassen und damit einer der zentralen Forderungen der Aufsichtsbehörden nachzukommen. Das bringt mich zu den 4 Aspekten, die erforderlich sind, um Infrastrukturinvestments erfolgreich machen zu können. Infrastruktur wird immer noch als öffentliches Gut verstanden. Als solches gibt es Vorbehalte dagegen, dass private Investoren Erträge aus Investments erhalten, die als Staatsaufgabe gesehen werden. In dieser Betrachtung wird nicht berücksichtigt, dass die Erträge aus diesen Investments der privaten Altersvorsorge der Bürger zufließen könnten. Ein größeres Angebot würde nicht nur die Modernisierung der Infrastruktur beschleunigen, es würde auch zu einer besseren Transparenz des Projektmanagements führen. Zudem würde die Konjunktur unterstützt und damit dem deflationären Druck entgegengewirkt. Wünschenswert wäre ein Infrastrukturplan, in dem die Politik Prioritäten definiert. Damit würde auch Klarheit entstehen, welche Maßnahmen die Politik auch künftig als hoheitliche Aufgaben versteht. Langfristig orientierte Investoren benötigen natürlich Investitionssicherheit für ihre Kunden. Die politischen Rahmenbedingungen müssen hier Stabilität sicherstellen. Besonders Versicherungen können auch unter dem Aspekt des Schutzes ihrer Kunden nur dann investieren, wenn Planungssicherheit gegeben ist. Schließlich sollten Investoren für ihr Engagement in Infrastruktur nicht bestraft werden. Solvency II sieht hier für einzelne Anlageklassen eine übermäßig hohe Kapitalunterlegung vor. Angesichts stabiler Cashflows und einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Investments spiegelt die bislang geforderte Kapitalunterlegung für einzelne Teilbereiche nicht das tatsächliche Risikoprofil wider. Erste konstruktive Lösungen zeichnen sich ab. So hat die Europäische Investitionsbank eine sogenannte Project Bond Initiative pilotiert, um kreditfinanzierte Infrastrukturdeals für institutionelle Investoren zugänglich zu machen. Auch hat die Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA Verständnis signalisiert, und plant nun die Kapitalanforderungen für qualitativ besonders hochwertige, besicherte Verbindlichkeiten abzumildern. Auch wenn private Investoren die Investitionslücke in der Infrastruktur nicht werden schließen können, so können sie aber doch einen bedeutenden Beitrag leisten, um gleichzeitig die Infrastruktur zu verbessern, konjunkturelle Impulse zu setzen und den Bürgern eine langfristige Anlageklasse für ihre Altersvorsorge zu öffnen. Es wäre schön, meine Damen und Herren, wenn auch die Medien sich diesem Petitum anschließen könnten. Lassen Sie mich abschließend wie üblich zum Ausblick der Allianzgruppe kommen. Das aktuelle Marktumfeld stellt unsere Kunden und Finanzdienstleister weiterhin vor große Herausforderungen. Unser diversifiziertes Geschäftsmodell und innovative Produkte haben uns dabei geholfen, nach 6 Monaten bereits 55% des Mittelwertes unserer Ergebniszielspanne zu erreichen. Angesichts der guten Halbjahresergebnisse halten wir an unserer Prognose für das operative Ergebnis der Allianzgruppe von 10 Milliarden plus minus 500 Millionen Euro fest, sehen das obere Ende der Spanne aber in Reichweite. Wie immer steht dieser Ausblick unter dem Vorbehalt, dass Naturkatastrophen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten nicht das übliche Maß überschreiten. Herr Wimmer wird Sie nun detailliert durch die Zahlen des zweiten Quartals führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Diekmann, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt auf die Zahlen des zweiten Quartals eingehen. Die erste Seite, Seite 3, Highlights im zweiten Quartal. Diese Seite wirft, wie immer, mit einigen Schnappschüssen versuchen wir, die Entwicklung der Gruppe zu beschreiben und eigentlich die Treiber der Zahlenwelt und unseres erfolgreichen Kurses zu dokumentieren. Ich glaube, auf die meisten Punkte ist Herr Diekmann schon in seiner Rede eingegangen. Ich möchte vielleicht noch mal ergänzen hier, dass auch in der Schadenunfallversicherung neue Produkte und insbesondere die innovative technische Umsetzung dieser Produkte ein Treiber unseres Erfolgs im Privatkundengeschäft ist. Und Sie werden es dann an den Zahlen nachher noch mal im Einzelnen sehen. Wenn wir jetzt auf die Zahlen insgesamt einsteigen, bemerkenswertes Charakteristikum des Ergebnisses des zweiten Quartals ist, Umsatz und Ergebnis wachsen zweistellig. Und sowohl unser operativer Gewinn wie auch das Nachsteuerreineinkommen sind zweistellig gewachsen. Umsatz 10% Wachstum ist in einem Umfeld und auch, wo wir immer wieder mit der Frage konfrontiert sind, lohnt sich Lebensversicherung überhaupt noch, lautlich ein evidenter Nachweis, dass Lebensversicherung sich auch für die Kunden und den Versicherern nach wie vor lohnt. Wenn wir den Einfluss auf das Eigenkapital sehen, auch hier haben wir fast 10% Wachstum im Eigenkapital, knapp die 55 Milliarden erreicht, und es ist zu beachten, dass in dieser Periode die Auszahlung der Dividende von 2,4 Milliarden fällt, die natürlich das Eigenkapital belastet. Die Solvabilität, sowohl die klassische Finanzkonglomerate Solvabilität wie auch die ökonomische Solvabilität, die Vorschau auf unser Solvency II Ratio darstellt, sind nach wie vor auf sehr hohem Niveau, und unser AA Status ist in keinster Weise gefährdet. Wenn wir jetzt auf das Wachstum des Schadenunfallgeschäftes eingehen, 1% Gesamtwachstum, allerdings sind wir hier immer noch negativ beeinflusst von dem starken Euro. Und ohne den Einfluss der Wechselkursveränderungen hätten wir 2,6% erreicht. Und ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass ein starker Treiber dieses Wachstums unsere deutsche Organisation ist, die nicht nur ein knappes Viertel des Portfolios darstellt, auch dieses Jahr im Umsatz und Ertrag glänzt. Wenn wir auf die einzelnen Komponenten des Ergebnisses im Schadenunfallgeschäft eingehen, Die Steigerung kommt in erster Linie vom technischen Ergebnis. Jetzt können Sie sagen, es war ein Quartal oder auch ein Halbjahr mit deutlich weniger Naturkatastrophen. Und das konzidiere ich sehr gerne. Wenn Sie auf der rechten Seite die Schadenunfallquoten sehen, sehen Sie, dass wir letztes Jahr im zweiten Quartal 5,3% Einfluss durch Naturkatastrophen hatten. Dieses Jahr nur 1,6%. Also ein weniger von 3,7%. Diese 3,7%, wenn Sie das niedrigere Abwicklungsergebnis nehmen, was 2,3% schwächer ausgefallen ist, dann enden Sie sehr, sehr schnell bei den 1,4% Verbesserung der Gesamtschadenkostenquote. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, denn das zweite Quartal ist auch durch größere Menge von Großschäden beeinflusst. Die haben uns rund 1,1% extra gekostet. Und ohne diese Großschadenentwicklung würde man dann eigentlich viel besser sehen, dass das operative Ergebnis und die Arbeit eigentlich darauf ausgerichtet war, ein 1,1% besseres Combined-Ratio und Schadenquote zu erreichen. Wir haben auch eine leichte Verbesserung in der Kostenquote erreicht. Das ist in erster Linie den angestrebten Kostenverbesserungen in Deutschland und erreichten Kostenverbesserungen in Deutschland zu verdanken. Aber auch wächst unsere Nettoprämie stärker als unsere Bruttoprämie. Wie bereits vorher erklärt, haben wir den Kauf von Rückversicherung in einigen Bereichen reduziert. Die Seite 8, das operative Ergebnis, Schaden-Unfall-Bereich, jetzt auf die einzelnen Länder heruntergebrochen und die Schadenkostenquoten. Deutschland hat den größten Anstieg im operativen Ergebnis letztes Jahr wegen der Fluten in Bayern und verschiedener Hagelstürmen negativ. Im zweiten Quartal sind wir natürlich dieses Jahr wieder voll auf Kurs und 92% Schadenkostenquote im zweiten Quartal. Trotz des Pfingstunwetters, was uns in Deutschland mit rund 70, 80 Millionen belastet und insgesamt für die Gruppe, war das der einzige größere Naturkatastrophenschaden. Das war rund 160 Millionen über die Länder Deutschland, Frankreich und Belgien. Die weiteren erfolgreichen Träger des Schadenunfallergebnisses: Italien, zwar ein leicht niedrigeres operatives Ergebnis, aber mit einer Schadenkostenquote von 82,8% noch ein sehr starkes Ergebnis. Und ich werde gleich auf der nächsten Seite vielleicht Ihnen nochmal einen etwas anderen Überblick über unseres Portfolio geben. Die Seite gab es in den früheren Quartalen nicht, aber ich habe gedacht, bei so einem komplizierten Portfolio wäre es vielleicht gut, nochmal durch eine andere Brille vielleicht das Portfolio darzustellen. Auf der linken Seite sind die großen Organisationen, die mit hervorragender Schadenkostenquote, aber auch mit Wachstum oberhalb von GDP zu unserem Erfolg beitragen, und da ist Deutschland an erster Stelle zu nennen, Italien habe ich bereits erwähnt, und AGCS hat zwar auch ein paar Großschäden im zweiten Quartal gehabt, aber keine so hohe Flut, dass die Schadenquote dadurch über 95 gestiegen wäre. In der mittleren Gruppe sind die Organisationen, die entweder auf dem Weg sind, sich weiter nach links zu bewegen in die Klasse unter 95%, oder die Organisationen, die durch starkes Wachstum bei guter Schadenkostenquote sich auszeichnen. Und hier ist England, aber auch AWP, was Herr Diekmann eben Ihnen erläutert hat, besonders hervorzuheben. In so einem großen Portfolio gibt es aber auch einzelne Unternehmen, die noch nicht die Underwriting Profitabilität erreicht haben. Und hier sind zurzeit drei Länder zu nennen. Das ist der Fireman's Fund, Russland und Brasilien. Wir arbeiten in Amerika an einem verbesserten Plan, um eben doch noch die 100% irgendwann zu erreichen. In Russland sind es die Marktprobleme, die uns dazu geführt haben, dass wir unser Filialnetz deutlich reduzieren werden, und wir werden uns auf die großen Städte reduzieren, in denen das Risiko von Gerichtsverfahren durch Kunden gegen uns, glaube ich, besser kontrollierbar ist. Und zum letzten Punkt, Brasilien. Hier arbeiten wir noch an unseren Plattformproblemen, und da gibt es einen detaillierten Maßnahmenkatalog, der die schrittweise Verbesserung im zweiten Halbjahr erzielen wird. Das operative Kapitalanlageergebnis ist sehr robust. Einer der Treiber unseres Erfolges, unsere insgesamt aktive Kapitalanlagepolitik, entweder große Investments in reale Anlagen oder auch die Performance, die PIMCO und AGS für unsere Eigenkapitalanlagen leisten, haben beide zusammen dazu geführt, dass wir unser Kapitalanlageergebnis halten konnten. Gehen wir jetzt ins Lebenssegment. Eigentlich der erfreulichste Höhepunkt des zweiten Quartalsergebnisses. Die Volumina sind in allen großen Märkten erheblich gestiegen. In Deutschland sehen wir weitere Marktanteilgewinne im Neugeschäft. Und das ist sowohl im Gesamtumsatz mit einem Plus von 21% wie auch in einem Neugeschäftswachstum von 39%. Und Allianz Leben ist damit einerseits führend, aber andererseits repräsentiert es genau den Durchschnitt der Entwicklung unseres Gesamtlebenssegments mit 20% plus und 40% mehr Neugeschäft. Hier sind neben Deutschland die Treiber Italien und USA. Und ich glaube, unser innovative Produktemix zeigt auch, dass es auch in diesem schwierigen Zinsumfeld noch mehr Antworten in der Lebensversicherung gibt, als nur der Ruf nach fondsgebundener Versicherung und Risikoprodukten. Wir haben mit unseren Hybridprodukten Lösungen kreiert, die sowohl von der Kapitalanlage managebar sind, wie auch für den Kunden attraktive Returns liefern. Und hier ist der Erfolg in der Fixed Index Annuity, ein Wort, was ich leider nur schlecht ins Deutsche übersetzen kann, in den USA, das ist der Hauptträger der Verdopplung unseres Neugeschäftes und Gesamtwachstum. Aber auch in Ländern wie der Schweiz und Asien entwickelt sich unser Neugeschäft sehr gut. Gehen wir jetzt auf das operative Ergebnis. Trotz natürlich höherer Aufwendungen für dieses stark ausgedehnte Neugeschäft in Leben hat sich unser operatives Ergebnis auf 984 Millionen erhöht. Das ist eine knappe Milliarde in einem einzelnen Quartal, haben wir als Gruppe noch nie ausgewiesen. Und hier ist der Treiber die Investmentmarge. Wie kann man in diesem Zinsumfeld, wo die Zinsen sich gerade im zweiten Quartal so negativ nach unten entwickelt haben und wir als Unternehmen immer über die Zinspolitik der EZB klagen, so positiv entwickeln? Da sind drei Erklärungen zu. Zum einen ist der Sprung um 313 Millionen ist durch negative Sondereffekte des letzten Jahres gekennzeichnet. Wir hatten im zweiten Quartal 13 neben steigenden Zinsen, die auf Derivative eine negative Auswirkung hatten, aber auch Wechselkursverluste aus Fremdwährungsanleihen. Diese negativen Effekte haben sich nicht wiederholt dieses Jahr. Und die stark gefallenen Zinsen haben natürlich unsere Zinsabsicherungsgeschäfte in der Marktbewertung sehr nach oben getrieben. Dann kommt aber auch hinzu, dass unsere Bilanz mit 4 Quartalen von großem Volumen stark gewachsen ist. Das heißt, der Zinsträger, auf die wir die Investmentmarge erzielen, ist auch nach oben gegangen. Man kann aber auf der Seite auch die Änderungen des Lebensversicherungsreformgesetzes sehen, denn die technische Marge ist 78 Millionen gesunken und hier drin enthalten sind gut 40 Millionen Absinken in Deutschland und wir haben hier schon zum 1. Januar rückwirkend natürlich die höhere Ausschüttung der Sterblichkeitsgewinne an die Kunden. Sie erinnern sich vielleicht, dass das Lebensversicherungsreformgesetz die Ausschüttung an den Kunden der technischen Marge von 75% auf 90% angehoben hat und diese 15 Prozentpunkte Änderung machen gut 40 Millionen aus, was dann unseren Kunden zufließt. Wenn ich insgesamt das Ergebnis würdigen will von den 984 Millionen, würde ich sagen, die Finanzmarktentwicklungen haben vielleicht zu einem Einmaleffekt, im positiven Einmaleffekt im zweiten Quartal 2014 von rund 120 Millionen geführt. Das war Deutschland und USA sind die beiden Hauptprofiteure von dieser Situation, sodass wir vielleicht 860 Millionen Euro mehr als stabiles Ergebnis ansehen soll. Wenn ich jetzt noch kurz auf den Neugeschäftswert eingehen kann, sowohl das höhere Absatzvolumen wie auch die Produkte sind nicht nur gute Lösungen für die Kunden, sondern auch der Aktionär bekommt seinen Anteil daran und unser Neugeschäftswert hat sich dank des Volumensteigerung, aber auch einiger höheren Gewinnmargen, vor allen Dingen in den USA, wo die Zinsen halt doch etwas höher liegen als vor 12 Monaten, deutlich erhöht. Seite 14, Haupttreiber für unser Lebensergebnis ist natürlich die Investmentmarge, die zwischen erzielten Erträgen und an Kunden weitergegebenen Erträgen hatten wir letztes Jahr im zweiten Quartal 17 Basispunkte, jetzt sind es 25 Basispunkte. Wenn ich wieder die Einmaleffekte korrigiere, sind wir so ungefähr bei 22 bis 23 Basispunkten und letztes Jahr waren wir vielleicht normalisiert eher bei 20 bis 21. Also nur eine auf normalisierte Betrachtung sehr schwache Verschiebung. Unser Wiederanlagezins hat sich über 3% gehalten, auch im zweiten Quartal 2014. Wir waren vor einem Jahr noch bei 3,1%. Die 3% sind natürlich bei der jetzigen Entwicklung des Zinsmarktes, wenn Sie sehen, dass 10 Jahre Bund jetzt doch sich stark der 1%-Hürde nähert, wird das sicher in die Zukunft immer schwerer werden, die 3% zu halten. Wenn ich jetzt auf das Asset Management eingehen darf, als erstes der erfreuliche Punkt, dass gegenüber dem Jahresende, wo wir 1.738 Milliarden Euro verwaltete Vermögen haben, wir zum Halbjahr 1.814 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen vermelden können. Diese Entwicklung unter Abzug der Gelder, die unsere beiden Asset Manager für die Allianzgruppe verwalten, ist das Wachstum bei den drittverwalteten Vermögen immerhin mit 40 Milliarden Euro auch noch positiv ausgefallen. Hier gibt es die negativen Effekte, sind die fortgeführten Nettomittelabflüsse bei PIMCO. Auch im zweiten Quartal sind 20 Milliarden Kundengelder netto abgeflossen. Dieser Abfluss ist etwas niedriger als im ersten Quartal. Es geht also in die richtige Richtung. Die fallenden Zinsen, die wir eben noch beklagt haben, haben natürlich bei der Bewertung von festverzinslichen Fonds einen positiven Einfluss, wie auch die leicht gestiegenen Aktienbörsen im ersten Halbjahr, sodass die Markteinflüsse ein 3% plus bescheren und die Wechselkurseffekte sind im zweiten Quartal leicht positiv gewesen, über das gesamte Halbjahr immer noch negativ. Im Juli, August mit dem stärker werdenden Dollar sollten eigentlich diese Zahlen noch einen zusätzlichen positiven Schub in Euro bekommen. Wenn wir jetzt auf die Einnahmen aus Gebühren im Asset Management schauen, gegenüber dem Jahr zweiten Quartal 2013 sind die Zahlen 9,4% niedriger in Euro gemessen. In Dollar wäre es eine Reduktion um 6%. Hier sehen Sie also immer noch den Wechselkurs Einfluss, aber 6% minus ist jetzt auch nicht das Ergebnis, was wir mittelfristig anstreben. Aber ich glaube, wir sind insbesondere bei der Performance unserer Fonds wieder in der richtigen Richtung. PIMCO hat in der 3-Jahres-Performance weisen 89% aller Fonds eine Outperformance aus, und wenn man auf den kürzeren Zeitraum geht, 12-Monats-Performance, sind jetzt über 80% auch auf Outperformance. Und die schwache Performance im letzten Sommer war ja auch der Grund, dass die Abflüsse begonnen hatten. Also ist die Performance der Fonds ist der Schlüssel für die weitere Entwicklung. Allianz Global Investors konnten wir fürs Halbjahr und auch fürs zweite Quartal insbesondere sehr schöne positive Entwicklung vermelden, und das sieht man hier auch in den Gebühreneinnahmen mit einem Plus von 7,8%. Und wenn wir dann auf das operative Ergebnis schauen, ist Allianz Global Investors hat im Quartal 89 Millionen Euro operatives Ergebnis erreicht. Da war ein Einmalaufwand aus nicht erfolgsabhängigen Steuern mit über 20 Millionen als negativ zu verbuchen. Ansonsten hätte Allianz Global Investors die 100 Millionen Marke im zweiten Quartal sicher übertroffen. Und das ist relativ zu vielen europäischen Asset Managern eine sehr hohe Benchmark und ein sehr profitables Unternehmen. PIMCO ist mit knapp 600 Millionen Euro ein extrem profitables Unternehmen und trägt weiter mit sehr positiven Zahlen zum Gesamtergebnis der Gruppe bei und zeigt auch die Ausgeglichenheit unserer 3-Segment-Strategie. Zum Abschluss möchte ich noch auf das operative Ergebnis des Konzernbereiches eingehen. Auch hier haben wir mit kleinen Verbesserungsmaßnahmen die Kosten des Konzerns für die 3 produktiven Segmente weiter reduziert, und mit 50 Millionen Verbesserung sind wir, glaube ich, hier auch in der richtigen Richtung unterwegs. Wenn wir jetzt auf die Überleitung vom operativen Ergebnis auf das Nettoeinkommen gehen, gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Es war ein Quartal, wo es fast gar keine Abschreibungen gab. Die realisierten Gewinne und Verluste sind mit 243 Millionen gerade mal die Hälfte vom letzten Jahr. Das heißt, dass wir einfach weniger Einmalgewinne realisiert haben und damit die Qualität unseres Reingewinns eigentlich weiter gesteigert haben, dass er weniger von kurzfristigen Realisierungen abhängig ist. Die 240 Millionen sollten wir eigentlich bei der Größe unseres Aktienportfolios, denn man investiert ja in Aktien, um einerseits die Dividende zu vereinnahmen, aber auch von Zeit zu Zeit Gewinne zu realisieren, durchaus durchhaltbar sein. Sind der Steuersatz nach vor über 30% und mehr oder weniger auf Vorjahresniveau. Damit lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Zahlen in allen Bereichen sehr überzeugend. Rekordumsatz im ersten und zweiten Quartal in Kombination, 10% Wachstum im zweiten Quartal, operatives Ergebnis mit knapp 2,8 Milliarden, relativ gut im Vergleich zu der vom Outlook, also von unserem Ausblick geforderten Zeitscheibe von 2,5 Milliarden pro Quartal, und das Nettoeinkommen trägt zur erfolgreichen Geschichte insgesamt dabei. Dann würde ich hiermit schließen.
Wunderbar.
Vielen Dank, Herr Dr. Wemmer. Wir kommen jetzt nun zu der Fragerunde. Wer möchte beginnen, bitte?
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Sterntaste und die Ziffer 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu stellen. Wir nehmen nun die erste Frage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Diekmann, Herr Wemmer. Ich habe Fragen zu drei Themenbereichen. Erstens Russland, zweitens Entwicklung Aktienmarkt und drittens Schadenkostenquote und Fireman's Fund. Erstens zu Russland. Im Quartalsbericht ist zu lesen, dass das Risiko dort als kontrollierbar angesehen wird. Währungskursveränderungen sind gehedged. Heißt es, dass Russland im engeren Sinne für die Allianz kein Risiko darstellt? Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Eskalation auf die globalen Märkte dann schon Auswirkungen habe. Sehen Sie diesen Zustand schon erreicht? Zweite Frage, Aktienmarkt. Der Aktienmarkt hat sich seit Abschluss des zweiten Quartals erheblich bewegt. Sind aus heutiger Sicht im dritten Quartal erhebliche Wertminderungen zu erwarten? Also beim jetzigen DAX-Stand, was kommt da in Zahlen auf die Allianz zu? Und zweite Frage, verändert sich die strategische Einschätzung der Anlage in Aktien? Das macht den Eindruck, als seien im zweiten Quartal doch sehr erhebliche Gewinnrealisierungen geschehen. Dritte Frage zur Schadenkostenquote. Die ist am Markt mancherorts ein bisschen mit Enttäuschung aufgenommen worden. Herr Wemmer, Sie haben das eingeordnet mit den 1,1% Prozentpunkte Großschäden. Sehen Sie denn keine Trendwende bei der Schadenkostenquote? Geht es weiter so auf niedrigem Niveau? Und die zweite Frage zu dem Themenkomplex Fireman's Fund. Die Entwicklung dort ist eine Enttäuschung. Können Sie nochmal erläutern, warum man die 100% Schadenkostenquote 2014 nicht erreicht? Und ändert sich die strategische Einschätzung des Engagements dort durch die veränderte Geschäftsentwicklung? Dankeschön.
Ja, Herr Flemig, guten Morgen. Ich werde mal mich an das Thema Russland und an das Thema Einstellung zu Aktienmarkt machen. Also, aber grundsätzlich ist es ein bisschen früh zu sagen, wohin die Reise damit Russland geht. Das, was wir im Moment machen, ist eine operative Korrektur, insbesondere in den Regionen. Und da muss man mal so ein bisschen sehen, wenn Sie an die äußeren Zipfel von Russland gehen, dann haben Sie von Moskau aus ungefähr 7000 Kilometer und 6 Zeitzonen. Also das ist schon eine gewaltige Region. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach jetzt nochmal in der Retail-Aufstellung uns etwas straffen. Ansonsten beobachte ich ein bisschen mit Sorge, was da im Moment in Russland passiert. Wir haben eigentlich überhaupt keine Deeskalation und das müssen wir genau beobachten und ich hoffe, dass die Politik da Wege findet, dass man wieder ins Gespräch kommt, um hier nicht, ich sag mal, in böse Überraschungen zu geraten. Auf der Aktienmarktseite, ich glaube, das ist ja fast mit Ansage passiert. Ich sehe das jetzt mal als eine temporäre Korrektur. Daran ändert sich in Sachen strategische Asset Allocation gar nichts. Mir gegenüber sitzt unser Risikomanager Herr Wilson, der darauf achten wird, dass wir sozusagen nicht unvernünftig werden auf der Anlageseite. Auf der anderen Seite sitzen die Kollegen von Leben, die mit berechtigten Anspruch an eine Rendite für unsere Kunden offen schauen und wir werden das genau austarieren. Ob da jetzt, ich sag mal, weitere Schwankungen kommen werden oder nicht, ich bin immer ein bisschen pessimistisch auf der Anlageseite und gehe davon aus, dass das weiter jetzt im Sommer vor sich hin tröpfelt. Auf der Frage, ob das im dritten Quartal jetzt zu großen Abschreibungen führt, würde ich aus heutiger Sicht sagen, nein. Und damit kommen wir zur Trendwende.
Ja, Also bevor ich auf Heim & Fund eingehe, möchte ich nochmal das Thema realisierte Gewinne drauf eingehen. Also wir haben aus Aktien im zweiten Quartal im nicht operativen Ergebnis 33 Millionen Gewinne realisiert und innerhalb des Lebenssegments 365 Millionen, die ja dann zum größten Teil 90-10 oder mit anderen Prozentsätzen mit dem Kunden geteilt werden. Ich würde eigentlich sagen, bei der Größe unseres Gesamtaktienengagements und der Entwicklung der Aktienmärkte in den letzten Jahren ist das eine sehr verhaltene Zahl und das würde ich jetzt nicht als sehr starkes Realisieren von Kursgewinnen im Aktienbereich bezeichnen.
Es ist nicht saldiert mit Fixed Income, die Zahlen.
Fixed Income sind 201 Millionen im nicht operativen Bereich und auch 360 Millionen im operativen Bereich, aber das ist die normale Umschichtung von festverzinslichen und insbesondere, das hängt jetzt auch mit der Steilheit der Zinskurve zusammen, wenn Sie heute ein 7-jähriges Papier kaufen und das 2 Jahre halten, das hat also nur noch 5 Jahre Restlaufzeit, ist der Zinsertrag der letzten 5 Jahre so niedrig, dass Sie eigentlich umschichten müssen. Und darum gibt es immer wieder realisierte Gewinne im Fixed-Income-Bereich, um eigentlich vom längeren Ende der Zinskurve weiter Erträge erzielen zu können. Es wäre wirtschaftlich unvernünftig, die letzten 4 Jahre ein Papier zu halten.
Gut.
Und wenn ich jetzt auf Fireman's Fund eingehen darf, da gibt es 3 Gründe, warum die Schadenquote uns alle enttäuscht. Der erste Teil ist, dass die Wetterereignisse im ersten, zweiten Quartal USA nach wie vor über dem Normalniveau lagen und wir dadurch eine erhöhte Schadenquote haben. Aber auch, dass uns noch einige Altschäden eingeholt haben. Es gab 2 größere Vergleiche hier, die geschlossen worden sind. Die Schäden waren zwar reserviert, aber wir mussten in beiden Fällen fast das Doppelte zahlen, als was wir in den Fällen reserviert hatten. Aber das waren sehr komplizierte Altschäden, die jetzt per Vergleich endeten. Und der dritte Grund ist, dass wir die Schadenerwartung für das aktuell gezeichnete Geschäft auch leicht nach oben gesetzt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass wir damit nicht mehr zum Jahresende die 100% Kostenschadenquote erreichen können. Das ist gegenüber unseren eigenen Erwartungen enttäuschend. Und jetzt muss das lokale Management mit deutlich innovativeren und auch aggressiveren Plänen aufwarten, das zu korrigieren.
Antwortet Herr Flemmig?
Außer den strategischen Teil, aber ich verstehe, dass es jetzt erstmal operativ angegangen werden soll.
Gut, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Ulrike Dauer vom Wall Street Journal. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Muss ich mal auf meine Liste gucken. Italien, Thema Rezession. Sie sind ja doch sehr groß da jetzt vertreten. Wie bewerten Sie aktuell die politische Lage dort? Und dann zu PIMCO vielleicht nochmal. Was müsste passieren, damit Sie die Unterstützung entziehen? Wie viel Leeway hat PIMCO? Ab wann würde es schmerzen? Dankeschön.
Ja, zu Italien. Frau Dauer, erstmal guten Morgen. Haben wir ja viel in der Zeitung gelesen. Geht die Regierung konsequent genug vor? Also da machen sich schon so ein paar Töne breit, die aus meiner Sicht ein bisschen opportunistisch klingen. Jetzt möchte ich Herrn Galli Zugaro nicht beleidigen, der neben mir sitzt. Also gehen wir mal davon aus, dass auch da wieder ein bisschen Vernunft einkehrt. Aber die sich sozusagen zufrieden zu erklären mit einem Bruttosozialproduktwachstum, was an der Nullgrenze ist, ist, glaube ich, keine gute Ausgangsposition. Das hat Italien im Übrigen auch nicht verdient, weil, ich sag mal, wenn man sich das anguckt, was in Norditalien passiert, besteht eigentlich gar kein Grund dafür, dass wir nicht zumindest an die deutschen Wachstumsraten anknüpfen können. Aber dazu braucht es eben ein paar sag mal, deutliche Signale, die Übersteuergeschenke zum Wahlauftakt hinausgehen. Ja, wann fangen wir an, PIMCO unsere Sympathie zu entziehen? Das würde dann anfangen, wenn die Ergebnisse, die PIMCO erwirtschaftet für uns und für unsere Kunden sich drehen. Dafür gibt es aber überhaupt keine Anzeichen, Frau Dauer. Im Gegenteil, wir sind sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, das muss man für die Millionen von Lebensversicherungskunden, deren Portfolio von PIMCO gemanagt wird, genauso sehen. Und alles andere ist hypothetisch. Wir mögen PIMCO, das war eine Erfolgsstory ohne Ende und die werden wir auch weiterschreiben.
Gut, danke erstmal.
Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka vom Plato Brief. Bitte schön.
Guten Morgen, ich hätte 4 Fragen. Auch nochmal ganz kurz zu PIMCO. Herr Dickmann, könnte man schon oder kann man schon absehen, wann vielleicht dort die Ergebnisse wieder steigen? Also wann rechnen Sie damit, dass die vielleicht auch mal wieder mehr Anlagegelder an Land ziehen, als Nettoverluste zu produzieren? Dann die zweite Frage. Beim Konzernergebnis sind Sie in den letzten Jahren eigentlich immer von Rekord zu Rekord geeilt. Wie lange ist denn dieses Tempo eigentlich noch durchzuhalten? Kann man da schon sagen, wenn dann irgendwann mal eine Zinswende kommt, dann geht das so weiter oder kommt jetzt erstmal ein Durchatmen? Wie kann man sich das denn als Anleger vorstellen, der Allianz-Aktien hält? Dann haben Sie deutsche Staatsanleihen angesprochen. Ihre veränderte Einschätzung dort, spiegelt die sich schon in irgendeiner Weise in Ihrer Kapitalanlage wider? Und ich muss jetzt einfach fragen, also den Vorhang lüften zu Ihren persönlichen Plänen, wollen Sie tatsächlich erst im Oktober, oder?
Ja, also das werden wir im Oktober machen. Die Frage finde ich sehr interessant, was Sie gebracht haben zur Dynamik der Ergebnisentwicklung. Das ist natürlich Teil unseres Jobs, zu sehen, dass wir ein Ergebniswachstum haben und dafür haben wir eine Menge an operativen Hebeln. Die Akquisitionen, die wir machen, zahlen ja auch darauf ein, die ganzen Produktinnovationen, die wir gemacht haben. Also bis jetzt ist es uns gelungen, sozusagen in diese Zinsmagerfeld es eigentlich immer wieder zu schaffen, das auszugleichen durch andere Quellen. Und ich glaube, dass man sehr, sehr gut sieht, wie diese drei Geschäftssegmente sich gegenseitig ergänzen. Wir haben ja immer von einem partiellen Hedge gesprochen, der insbesondere sich über die Zinskurve auch darstellt. Und ich glaube, dass man das jetzt sehr, sehr genau sieht. Und ich freue mich ganz besonders, dass diesmal auch das Lebensversicherungsgeschäft so gut abgeschlossen hat, weil ja in der Vergangenheit nämlich gesagt worden ist, also es ist immer Asset Management und es ist immer das Leben, der Schaden, Unfallgeschäft, das das Ergebnis und die Ergebnissteigerung trägt. Und man sieht eben, dass alle drei Geschäftssegmente wirklich auf vollen Zylinder laufen. Die Frage, wann sehen wir denn bei den Nettozuflüssen wieder positive bei PIMCO, kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass Performance stimmt und mit der Vorlage ist PIMCO jetzt wieder draußen im Markt und jetzt werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Staatsanleihen wollen Sie dann?
Staatsanleihen, auch im Interesse unserer Kunden, können wir natürlich bei 1% für 10 Jahre zurzeit nicht in deutsche Staatsanleihen investieren. Das ist kein Urteil über Deutschland, das ist eine rationale Investmententscheidung.
Herr Reibkel, die Fragen sind beantwortet?
Ja, danke schön. Vielen
Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, ich habe 3 Fragen. Erste ist Russland, da habe ich mich ganz verstanden, dieses Klagerisiko, das größer ist auf dem Land als in den Großstädten, vielleicht können Sie es mal erklären. Und wenn man das gesamte Osteuropa-Portfolio anguckt, Ungarn ist ja auch unter Wasser in Schaden, Unfall und das gesamte Mittel- und Osteuropa 111% im ersten Halbjahr, Combined Ratio, ist da die Begeisterung für diese Region, die mal deutlich stärker war, jetzt verflogen? Und wenn man da vielleicht, wollen Sie sich vielleicht auch ganz zurückziehen oder teilweise zurückziehen, vielleicht können Sie uns da noch einen Hinweis geben. Bei den USA würde mich interessieren, der wievielte CEO jetzt dran ist in den letzten 10 Jahren. Also ich habe so subjektiv, ich habe nicht mehr nachgeguckt, den Eindruck, dass da ziemlich häufig gewechselt wird, ohne dass es durchschlagenden Erfolg gibt. Was ist denn das Kernproblem, das seit 12 Jahren verschiedene Allianzführungen da rumlaborieren und offensichtlich nicht mit Simon Fund klarkommen? Und das Dritte, Sie hatten vorhin die Zinsentwicklung kritisiert, die niedrigen Zinsen. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel der Zufluss in der Lebensversicherung bei Ihnen viel damit zu tun hat, dass es wenig Alternativen gibt. Also ich habe den Eindruck, dass Sie als Allianz sich in dem Zinsumfeld doch sehr gut schlagen. Ihnen geht's gut, auch vom Umsatz her. Wäre das so klasse, wenn die Banken wieder 6-7% zahlen und Ihnen da die Kunden in der Lebensversicherung wegnehmen?
Das waren die Fragen, Herr Fromme?
Das waren die 3 Fragen, genau.
Okay. Also ich fange vielleicht mal mit dem Zinsumfeld an. Das hängt ja so ein bisschen damit zusammen, was ich eben versucht habe, wie sich die 3 Geschäftssegmente in einem unterschiedlichen Zinsumfeld eigentlich immer wunderbar ergänzen. Jetzt muss man aber, jawohl, und Sie haben recht, die Allianz kann auch in diesem Zinsumfeld gut punkten. Und Sie haben das Beispiel Lebensversicherung und die mangelnden Alternativen ja genannt. Auf der anderen Seite muss man ökonomisch denken, ja sagen, natürlich sind wir daran interessiert, für unsere Kunden auch einen größtmöglichen Ertrag rauszuholen. Und das ist in diesem Zinsumfeld eben, wie Herr Wemmer das eben deutlich gemacht hat, wirklich schwer. Also insofern, wir können leben mit den niedrigen Zinsen. Sie machen keinen wirklichen Sinn und sie sind für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge echtes Gift. Ja, Fireman's Fund, was ist eigentlich anders? Herr Vollmer, ich glaube, solange ich hier bin, haben wir uns öfter über das Thema unterhalten und ich will es nochmal versuchen. Also die Allianz hat ja im Sachversicherungsgeschäft im Wesentlichen ein Portfolio, das besteht aus Kraftversicherung und einer Menge an Property-Versicherungen in allen möglichen Schattierungen. Es gibt eigentlich nur 2 OEs, die ein sehr konzentriertes Liability-Portfolio haben. Das war damals Australien und das ist Fireman's Fund. In Australien ist es uns gelungen, durch eine relativ große Akquisition den permanenten Nachreservierungsbedarf, der sich aus den alten Büchern mit dem langen Tail, zum Beispiel in Workers' Comp über Asbestos und so weiter, das zu neutralisieren oder zu dilutieren. Das ist uns bei Fireman's Fund nicht gelungen, weil es natürlich auch eine ganz andere Dimension hat. Deswegen darf man, glaube ich, nicht überrascht sein, wenn einen Dinge aus der Vergangenheit einholen. Und Herr Wemmer ist ja darauf eingegangen, hier geht es um die Regulierung von 2 großen Schäden aus der Vergangenheit. Hier geht es um alte Jahrgänge, wo wir Reserven an Inflationsentwicklungen anpassen müssen, insbesondere bei Personenschäden aus Workers kommt eben auch eine medizinische Inflation, sodass das, was uns eigentlich ärgert, die etwas negativen Entwicklungen aus den jüngsten Zeichnungsjahren sind. Alles andere kann man da nicht vorwerfen. Und dass da der CEO-Wechsel sozusagen etwas häufiger ist, liegt an einer ganz einfachen Geschichte. Wir wollen natürlich, dass Fireman's Fund eigentlich von einem Amerikaner geführt wird. Die Amerikaner sind Erfolgsmenschen. Die wollen sozusagen einen positiven Beitrag leisten, wenn sie auf einem Portfolio sitzen, wo sozusagen immer sie von gestern eingeholt werden. Macht denen das relativ wenig Spaß und gibt ihnen auch relativ wenig Anreiz, sozusagen lange dabei zu bleiben. Deswegen sind wir jetzt auf Andrew Torrance, unserem UK-CEO, gekommen, um zu sagen, wir müssen jetzt mal ein bisschen Kontinuität da reinbringen und dieses We want to win um jeden Preis erstmal zurückstellen, bis die Sache wieder auf einer soliden Basis steht. Ist für uns in Osteuropa die Begeisterung verflogen? Also erinnern sich ja, dass das mal eine wirkliche Ertragsperle war. Osteuropa hat ein paar negative Entwicklungen gemacht auf der politischen Seite. Das kann man nicht wegdiskutieren. Also wir haben die Renationalisierung von den Pensionsfonds gesehen in Ungarn. Wir haben die Versuche in Polen gesehen. Und natürlich hängt Osteuropa sehr, sehr stark an der Entwicklung von Westeuropa. Wir haben es aber nicht abgeschrieben, sondern machen uns einfach darauf, stellen uns darauf ein, dass das noch etwas länger dauert und finden, dass sich unsere UEs da eigentlich auch sehr, sehr gut schlagen in dem Umfeld. Das Thema, was Herr Wemmer angesprochen hatte, ist eine Gesetzesänderung, Herr Fromme, die in Russland vor, ich glaube, anderthalb Jahren eingeführt worden ist. Damals war es so, also vor dieser Gesetzesänderung, dass wenn Sie eine Klage gegen ein Versicherungsunternehmen anstrengen wollten, dann mussten Sie es am Ort der Registrierung des Versicherungsunternehmens, also für uns in Moskau, machen. Jetzt ist das aufgemacht worden und Sie haben quasi so ein Forum-Shopping wie in den USA. Das haben wir auch schon auf der Asbestseite erlebt. Und das macht es deutlich schwieriger für uns, das zu handeln, weil man sozusagen in der ganzen Region sich jetzt juristisch aufrüsten muss. Das ist die Veränderung, die sich ergeben hat und die einfach dazu führt, dass wir uns stärker wieder konzentrieren werden auf die Städte und rausgehen aus dem Land.
Ein Wort, Herr Fromme.
Ja, vielen Dank.
Wunderbar, die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Kerstin Leitl vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich habe noch ein paar Nachfragen und zwar auch das Thema Russland. Vielleicht könnten Sie das nochmal ein bisschen in Zahlen fassen, was Sie da für Belastungen erwarten und auch die Gerichtsverfahren, die in den Städten, wo das Risiko geringer sein soll, da hat mich ein bisschen überrascht. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Die zweite Frage ist nochmal kurz. Es ist ja bekannt, dass Sie der Versicherer von Malaysian Airlines sind. Da wollte ich nochmal fragen, was Sie da aus diesen zwei Ereignissen für Folgen erwarten. Und die dritte Frage ist, zu Italien hatten Sie sich eben ein bisschen skeptisch geäußert, aber wenn ich das in den Zahlen richtig sehe, läuft das Italien-Geschäft ja bei Ihnen recht gut. Oder vielleicht können Sie mich da korrigieren, wenn ich das falsch eingeschätzt habe. Das waren meine Fragen. Danke.
Ja, guten Morgen. Zum Italien-Geschäft habe ich mich gar nicht geäußert. Ich bin gefragt worden zu der politischen Situation in Italien, die ich mir etwas dynamischer wünschen würde. Zum Geschäft selber hat Herr Wemmer das, glaube ich, sehr, sehr klar gesagt, da sind wir sehr zufrieden. Deswegen ja auch das Engagement auf der politischen Seite zu sagen, jetzt eine Stabilisierung da und wieder reinkommen in Wirtschaftswachstum wäre nicht nur aus italienischer Sicht, sondern aus Allianz-Sicht ausgesprochen positiv. Zu Malaysia Airlines wird Herr Wemmer gleich noch was sagen. Die Frage, die Sie zu Russland gestellt haben, es geht nicht darum, dass das Risiko in den Großstädten geringer ist, sondern der Aufwand, um mit diesem Thema umzugehen, ist ein deutlich anderer. Und da muss man einfach nochmal, deswegen habe ich eben diesen Flächenstaat angesprochen, Russland, 7000 Kilometer von Moskau nach Irkutsk. Das ist einfach für eine OE, die vielleicht so die Größenordnung von Deutschland hat, gut zu managen. Aber für eine Gesellschaft, die eine Beitragseinnahme hat von 900 Millionen, ist es ein wirklicher Stretch, damit auch administrativ umzugehen. Und wenn Sie ein paar Zahlen wissen wollen, also wir haben ungefähr so um die 5000 Gerichtsfälle im Monat.
Warum? Also das scheint ja eine recht hohe Zahl.
Vielleicht kann ich, Frau Leitl, guten Morgen.
Guten Morgen.
In Russland sind diese Fälle jetzt anders, als wir das vielleicht hier von Klagen gegen den Versicherer kennen. Das ist eine Massenentwicklung, insbesondere in den Regionen, die sehr weit weg sind von Russland. Man geht einfach von Moskau, Entschuldigung. Man geht einfach zum Anwalt, sagt, das war der Unfall, der Anwalt geht vor Gericht und das geht in Massenprozessen dann ziemlich schnell, wird dann entschieden, ohne dass der Versicherer überhaupt bei der Verhandlung dabei ist. Und hinterher bekommt man einen direkt vollstreckbaren Titel, mit dem man zur Bank geht und sich seinen Schaden abholt. Und es gibt da einzelne kolportierte Geschichten, wo eben an einem Morgen sehr viele solcher Schadenklagen dann von einem Gericht abgewickelt werden. Und das ist dann eben eher ein Massenphänomen und nicht eben der Schadenfall, der vor Gericht geht, wie wir das hier in Europa kennen, wo es dann immer um außergewöhnlich hohe Summen geht. Dann hier geht es auch um 2.000, 3.000 Euro. Aber es ist halt ein höherer Durchschnittsschaden als in der Einzelabrechnung wegen der Kosten, die zusätzlich entstehen. Und insofern führt das dann dazu, dass wir im zweiten Quartal Russland mit über 160% in die Bilanz eingestellt haben. Wir glauben aber, dass das dann den Verlust des Jahres 2014 weitgehend abdeckt, wobei man immer noch die Entwicklung dieser Gerichtsverfahrensfälle weiter beachten muss. Malaysia also Airlines.
Kurz nochmal nachhaken kann, also mit den politischen Entwicklungen hat das dann entsprechend nichts zu tun, das sind eher die lokalen Gepflogenheiten, sage ich mal.
Das war der Versuch, mehr Konsumentenschutz zu erzeugen und das ist dann auf ein System gestoßen, die das weitlich ausleben.
Danke.
Malaysia Airlines gibt es zwei tragische Fälle. Das ist der Fall vom März, dieses Verschwinden des Fluges MH370, ein extrem ungewöhnliches Ereignis, wo der Schaden dadurch ständig teurer wird, dass die Such- und Rettungsmaßnahmen üblicherweise vom Versicherungskonsortium mitgetragen werden. Und damit ist das sicher ein sehr ungewöhnlicher Fall. Und dann gibt es jetzt den zweiten Fall im Rahmen der Ukraine-Krise von Mitte Juli. Da sind wir an der Haftpflichtpolice auf jeden Fall beteiligt, mit dem gleichen 9% wie insgesamt bei Malaysia Airlines. Allerdings, wenn es ein kriegs- oder kriegsähnliches Ereignis war, sind wir nicht an der Sachversicherungspolice beteiligt, weil die wird dann von dem Konsortium bezahlt, die eben für kriegsähnliche Ereignisse eintreten.
Ja, Frau Leitl, das ist das, was wir bisher dazu sagen können. Haben sich sonst Ihre Fragen erledigt?
Ja, das Einzige wäre noch der Wunsch, dass man die Kosten oder Belastung durch die Malaysian Airlines noch beziffern kann, aber ich habe rausgehört, dass das nicht möglich ist.
Wenn grobe Richtung, wenn Sie 2x30 Millionen ansetzen, dann, aber das ist im ersten und zweiten Quartal dann entsprechend, der zweite ist im dritten Quartal, aber der erste war im ersten Quartal verbucht. Das ist sicher ein größerer Schaden, aber jetzt keine ungewünschte Häufung von Großschäden für unser Gesamtportfolio.
Okay. Es
wird sicher eine Veränderung der Preise in der Luftfahrtversicherung nach sich ziehen. Die Luftfahrtversicherung ist seit 2001 für die Versicherer profitabel, aber in den letzten 12 Jahren sind die Preise eher jedes Jahr ein wenig nach unten gegangen. Und 2014 wird sicher hier die Kehrtwende herbeiführen.
Gut, dann die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lacour von Les Echos. Bitte schön.
Schönen guten Morgen, bonjour Frankfurt. Ein paar Detailfragen zu Frankreich. Frankreich trotz historischen guten Schadenkostenquote ist also das Ergebnis, operatives Ergebnis um 11% etwa rückgängig im zweiten Quartal. Hat es nur mit ELA zu tun oder welche Gründe gibt es noch dafür? Zurzeit stufen Sie Frankreich in der Kategorie 2 von 3 Kategorien, was eigentlich Entwicklung der Erträge angeht. aufgrund der relativ der nicht guten Lage in Frankreich insgesamt, wie schätzen die den Markt dort und die Konkurrenz oder Druck auf die Preise sehr stark und sehen wir vielleicht Frankreich in Kategorie 3 dann irgendwie rutschen? Und vielleicht noch eine Detailfrage, Sie haben diese, also innovativ sind Sie schon sehr tätig dort mit diesem Tarif-Express-Auto. 100.000 Abfragen haben Sie seit April, können Sie sagen, davon, wie viele abgeschlossen sind und ja, gibt es vielleicht auch da Ziele, wie viel Sie erreichen möchten? Voilà, danke sehr.
Herr Lacour, die Frage Ergebnisrückgang wird Ihnen Herr Wemmer gleich sagen. Ich glaube, diese Einstufung Kategorie 1, 2, 3, die ist ein bisschen falsch rübergekommen bei Ihnen. Also wir haben gesagt, wer sozusagen unter der 95% Combined Ratio ist, ist in der Kategorie 1 und wer zwischen 95 und 100 ist, ist in der Kategorie 2. Jetzt ist Frankreich genau an der Kante. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau da, aber ich glaube, es waren 95,3. Also die Gefahr, dass die abrutschen in die Kategorie 3, sehe ich sehr viel geringer an, als die Möglichkeit, dass sie jetzt in Kategorie 1 reingehen, zumal sie ja so kurz davor sind. Also Frankreich ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie haben die Innovation angesprochen, unser Fast-Quote-Tool. Zurzeit können wir Ihnen die Abschlussquoten nicht sagen. Werden wir vielleicht noch mal ein bisschen längeren Vorlauf haben, im dritten Quartal berichten, wie sich das entwickelt. Ansonsten Ergebnis und Rückgang.
Ja, der Ergebnisrückgang ist in der Tat der Sturm Ela gewesen. Ansonsten wäre Frankreich auch bequem in der Kategorie 1 sozusagen gewesen. Aber ich hatte eigentlich versucht zu sagen, dass ich Frankreich doch eher in Kategorie 1 sehe. Und wir sind da nicht nur mit dem Neugeschäft im Privatkundenbereich, aber auch insbesondere mit dem gewerblichen Geschäft auf dem richtigen Kurs. Es ist in der Tat schwer zu sagen, wie viele von den Quotes jetzt sofort zu Neugeschäft führen, weil es ja sich hier nicht um Online-Abschlüsse handelt, sondern wir wollen ja damit den Kunden in unsere Agenturen bringen und diesen Zusammenhang jetzt 1:1 nachzurechnen, das wäre mit sehr viel Aufwand verbunden, aber es hilft der allgemeinen Neugeschäftsentwicklung und die hat sich in Frankreich eigentlich sehr gut dargestellt, auch im Motorgeschäft.
Okay. 100.000 Abfragen sind online, das verstehe ich so.
Pardon. Das ist ein Online-Fast-Quote, aber der Abschluss findet in der Agentur statt.
Okay, ich verstehe. Herzlichen Dank.
Danke. Die nächste Frage bitte.
Vielen Dank noch einmal zur Erinnerung. Um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Wir nehmen nun die nächste Frage von Catherine Jones von Reuters. Bitte schön. Frau Jones, Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Eine an Sie, Herr Diekmann. Und zwar nochmal zum Thema Nachfolge. Sie sagten eben, der Aufsichtsrat wird das im Oktober entscheiden. Mich würde interessieren, ob Sie persönlich Lust hätten, einfach noch 1-2 Jahre weiterzumachen. Das ist ja eine Frage, die Sie so aus dem Bauch heraus vielleicht heute schon beantworten könnten. Und die zweite Frage an Sie, Herr Wemmer, vielleicht können Sie noch etwas detaillierter darauf eingehen, bei welchen Kunden PIMCO im abgelaufenen Quartal Geld verloren hat. Also wer waren die Kunden, die da nochmal Milliarden rausgezogen haben? Danke.
Ja, bevor Herr Wemmer zu dieser konkreten Frage kommt, Lust habe ich immer, aber ich möchte wirklich jetzt auch keine Prüfungen vom Oktober. Bitte um Verständnis.
Okay, danke.
Gut, die Frage ist eigentlich relativ einfach. Der Abfluss ist zum größten Teil eben im Retail-Bereich. Und das kann man ganz einfach sehen an den Zahlen. Retail war vor einem Jahr 35% vom Gesamtbestand bei PIMCO, ist jetzt zum Halbjahr 14 33%. Und diese Bewegung erklärt fast den größten Teil der Abflüsse. Es gibt immer wieder auch einzelne Kunden, die mit ihrem Geld was anderes machen. Das heißt, hat nicht immer nur was mit PIMCO und seiner Performance zu tun. Unternehmen, die das Geld dann für eine Akquisition brauchen, anstatt es beim Vermögensverwalter zu lassen, oder Unternehmen, die Anlageklasse komplett wechseln. Und wir bieten halt nicht alle Anlageklassen an.
Frieden, Frau Jones. Gut, die nächste Frage bitte.
Hiermit ist die heutige Frage- und Antwortrunde beendet. Ich gebe nun das Wort zurück an Herrn Emilio Galli-Sugaro für abschließende Bemerkungen.
Ja, meine abschließende Bemerkung ist nochmal die Rückfrage. Haben wir noch offene Fragen?
Wir haben nun eine weitere Frage von Jonathan Gould von Reuters. Bitte schön.
Gerne, danke.
Ja, bonjour nach München.
Oh. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur fragen, ich habe immer wieder gelesen von Analysten, dass die Analysten erwarten eine größere, großzügigere Dividendenpolitik aus der Allianz. Dass so eine Dividende von etwa 60-80% des Nettoergebnisses. Und ich wollte nur fragen, liegen die alle falsch mit solchen Erwartungen? Und wann könnten Sie sehen, vielleicht eine grundlegende Überprüfung von Ihrer Dividendepolitik? Andere Versicherer sagen, dass einmal das alles über Solvency II geklärt wird, dass es gibt Spielraum für solche Erhöhungen. Danke.
Herr Gold, die Dividende, die Allianz zahlt, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben im Moment eine Payout-Ratio von 40% und haben unseren Aktionären eigentlich ein interessantes Versprechen gemacht. Wir haben ihnen gesagt, wir wollen sie an einer Steigerung der Erträge teilhaben und nicht nur einfach das Portemonnaie aufmachen und die Payout-Ratio erhöhen. Jetzt muss man sagen, und Herr Wemmert im Capital Markets Day, wir haben ein bisschen die Cashflows gezeigt, dass die Allianz in einer hervorragenden Verfassung ist. Natürlich, und dann die Aktionäre auch ein Anrecht darauf, wenn für die erwirtschafteten Mittel keine Wiederverwendung besteht, zum Beispiel in der Reinvestition in operatives Geschäft, dann ist es legitim zu sagen, ist diese 40% Payout-Ratio eigentlich noch angemessen. Hier haben wir gesagt, vor dem Hintergrund der ganzen regulatorischen Entwicklungen, die wir nicht einschätzen konnten bis jetzt, das wird alles jetzt ein bisschen klarer, werden wir uns zum Jahresende zur Dividendenpolitik äußern und an dem Zeitplan werden wir festhalten, aber ich muss heute schon ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Eine Payout-Ratio von 60-80% habe ich bis jetzt noch nicht mal mit Herrn Wemmert diskutiert.
Gut. Jonathan, alles unter Kontrolle?
Ja, vielen Dank. Wenn ich noch eine kleine Frage stellen darf, über was die Äußerungen von Herrn Diekmann früher über heute Morgen über Infrastrukturinvestitionen. Wir haben immer wieder gefragt bei den EOPA-Leuten und andere Aufseher, ob es tatsächlich so ein was ist das Problem für die Versicherer, dass sie nicht investieren können? Denn die Aufseher sagen immer wieder, es liegt nicht an die Regulatorien, sondern eher an ein Mangel an Investitionsgelegenheiten. Ich frage mich, ja, wo liegt die Wahrheit da, ob Sie etwas dazu sagen können? Braucht man wirklich große Änderungen von der regulatorischen Seite oder sprechen wir von nur Kleinigkeiten hier?
Ja, gut, das kommt drauf an, was man unter Kleinigkeiten versteht. Also wir haben eine vorbildliche politische Vorbereitung des ganzen Thema Infrastrukturplans mittelfristig in England. Da gibt es ein klares Bekenntnis dazu, dass man private Investoren in der Infrastrukturentwicklung teilhaben lässt. Da ist klar, in welchen Sektoren das kommt. Und das Einzige, was im Moment noch ein bisschen bremst, ist die Frage, wie politisch sicher sind denn diese Investments. Hier in Westeuropa gibt es so eine gewisse Zurückhaltung und die ist in Deutschland besonders hoch, weil eben dieses Gefühl da ist, das sind eigentlich hoheitliche Aufgaben. Und die Frage, ob das tatsächlich besser durch die Privatwirtschaft gemacht wird, also kostengünstiger und dann im Management effizienter, da ist im Moment gerade eine große politische Debatte, wo auch die Wissenschaft sich im Moment noch ein bisschen positioniert. Im Ende geht gar kein Weg daran vorbei. Das ist doch eine solche logische Lösung, dass man für ein Problem, das Wirtschaftswachstum hemmt, in einer Demografie, die mit äußerst ungünstigen Voraussetzungen in die nächsten 10, 20 Jahre geht, diese Wirtschaftswachstumsimpulse tatsächlich setzt. Dazu ist eben mehreres erforderlich. Jawohl, EIOPA hat da eine Haltung, wo man einfach die Datenbasis, also das ist das Argument der EIOPA. Die sagen, es gibt nicht die Datenbasis, um wirklich nachzuweisen, dass hier andere Kapitalunterlegungen richtig sind. Und darüber muss man diskutieren. Und das liegt eben daran, dass auch so wahnsinnig wenige Projekte in der Vergangenheit auf dem Markt waren und dann gezeichnet worden sind. Ich glaube, dass wir das überkommen können. Und dann ist es in der Tat die Frage, ich sage mal, so ein Versicherer wie der Allianz. Wir haben eigene Infrastrukturteams, Finanzierungsteams und so weiter. Wir können eigentlich von Anfang an in diesen Projekten mitmachen. Das gilt aber nur für, ich sag mal, solche Versicherer, die tatsächlich die Infrastruktur haben auch. Das, worüber wir reden, sind eigentlich Projektfonds, an denen sich auch Versicherer und Pensionsfonds beteiligen können, die diese Infrastruktur eben nicht haben. Das ist ein anderes Thema als nur die Frage, machen wir jetzt mal einen Windpark oder eine Autobahn in Schottland. Also da kommen schon ein paar komplexere Themen zu auf die Politik. Und ich würde wirklich gerne nochmal diesen Versuch machen, die Presse auch für dieses Thema zu gewinnen, weil man, wir alle sind im Ende darauf angewiesen, in unserer Altersvorsorge, dass wir nicht nur selber uns optimieren in der Altersvorsorge, sondern in einem Raum leben, in dem Wirtschaftswachstum sozusagen genutzt wird und nicht wir die Infrastruktur wie eine Hypothek behandeln, die im Ende dann immer teurer wird zu restaurieren. Also ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Interesse, dass man da jetzt das Allianz-Label drauf machen muss, dass das sozusagen wirklich eine einseitige Interessenskundgebung der Allianz wäre.
Okay. Wir haben keine weiteren Fragen, wie ich höre. Damit würde ich dann die Fragerunde beschließen und Ihnen einen schönen Freitag, schönes Wochenende, schönen Sommer wünschen. Bis zum nächsten Quartal.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.